An apple a day keeps the doctor away. Aber stimmt das wirklich? Welcher Apfel ist der gesündeste und liefert die maximalen Nährstoffe? Kann man denn jetzt wirklich Äpfel und Birnen vergleichen? Wir checken für euch, welches Obst ist gesünder und wie macht man das Beste aus beiden Sorten. Das alles jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iss, Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Ernährungswissenschaftler Achim Sam und heute geht's um Äpfel und Birnen. Auf meinen Streifzügen durch Streuobstwiesen habe ich gelernt, da steckt wirklich eine ganze Menge drin für unsere Gesundheit. Also es ist was Wahres dran an dem Spruch, an apple a day keeps the doctor away.
Und ich bin Spitzenköchin Antonina Müller. Für mich sind Äpfel und Birnen nicht nur gesund, sondern auch richtige Alleskönner in der Küche. Aber ich muss gestehen, seit ich mal in einen Apfel gebissen habe, in dem ein Wurm drin saß, da bin ich ein bisschen skeptisch und empfindlich. Und ja, dann sind sie ja auch noch mein Mann, der ist ein bisschen allergisch auf Äpfel, aber dazu erzähle ich dann noch mehr.
Wir klären heute, welche Sorten am gesündesten sind, was Äpfel und Birnen im Körper so drauf haben und ob man die beiden überhaupt miteinander vergleichen kann.
Ja, und klar, es gibt auch wieder ein Erfolgsrezept der Woche. Natürlich mit Äpfeln und Birnen. Gesund, überraschend lecker und garantiert ohne Würmer. Aber bevor wir da einsteigen, Achim, du und Streuobstwiesen, ein Herz und eine Seele, oder was meinst du?
Ja, also ich habe tatsächlich so meine Liebe für Streuobstwiesen entdeckt. Und zwar war ich auf der Streuobstwiese der Apfel- und Streuobstwiesenrettern im wunderschönen Königshofen an der Kahl im Spessart bei dem Dieter Wissel. Das ist ein absoluter Apfelexperte. Wir haben da einen Fernsehbeitrag gemacht und ich war total beeindruckt, weil mir das gar nicht so klar war, wie wichtig diese Streuobstwiesen sind. Also Streuobstwiese heißt so, weil die Obstbäume da nicht so klassisch kultiviert sind in einer Reihe und in einem Glied, sondern dass sie sozusagen verstreut sind, also über eine Wiese verteilt, anstatt quasi diese dichten Plantagen in Reihe und Glied. Also man hat eine Wiese, auf der die Bäume relativ locker und mit einem Abstand circa 10 Meter auseinanderstehen und dadurch ergibt sich so ein natürliches, verstreutes Bild und verstreut auch deshalb, weil man verschiedene Obstsorten, alte Obstsorten da kultiviert und anbaut. Und das Schöne an der Streuobstwiese ist, dass sie halt nicht nur landschaftlich toll aussieht, sondern auch ein super wichtiger Lebensraum für Tiere und für Pflanzen ist. Also es ist ein schönes Stück Natur und es ist nicht nur Natur und Kulturgut, sondern es ist auch sehr, sehr wichtig für die Diversität. Das heißt also für die Arten, fürs Artenreichtum und dass die Bienen da und die Insekten auch einen Lebensraum haben. Und also da ist richtig was los auf dieser Streuobstwiese. Und der Herr Wissel hat mir auch wirklich ganz verrückte Apfelsorten gezeigt, beispielsweise.
Wahrscheinlich auch Apfelwein.
Ja.
Entschuldigung für die Unterbrechung.
Ja, den Apfelwein, den gab es übrigens morgens schon. Da gab es nicht morgens um 9:30 oder morgens um 10 in Deutschland gab es nicht einen Knoppers oder so, sondern tatsächlich Apfelwein. Und der Herr Wissel, der trinkt auch 1,5 Liter Apfelwein am Tag.
Also,
ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich das für gut finde, so wenn man so viel Apfelwein trinkt. Aber ja, der hatte morgens schon einen, war schon ein bisschen angeschreckt so auf seiner Wiese. Es war eine gute Stimmung, sagen wir mal so.
Ich habe noch nie Apfelwein getrunken.
Ehrlich?
Jetzt muss ich es gestehen.
Ach was.
Ich habe echt noch nie.
Ja, dann musst du aber mal, der Wissel ist ja nicht weit weg von
da
dir.
Da muss ich auch mal hinfahren.
Musst du mal hin, also das sind von dir vielleicht 15 Kilometer oder sowas.
Ja,
also da, ja, Mömpris da oben raus. Ja, wenn man im Spessart ist, kann er wirklich mal vorbeifahren. Also die zeigen auch wirklich gern, was sie da so haben und warum es auch so wichtig ist. Also man kann da echt mal hinfahren. Er hat auch zig verschiedene Apfelweinsorten, die er da in den Fässern hat. Und am Ende lagen wir da auch gut drunter.
Also, ja, das glaube ich.
Ich trinke nun mal keinen Alkohol, aber er hat mich echt hat da irgendwie so hingekriegt, verraten, dass ich
dass du doch ein bisschen
dass ich morgens auch mal probiert habe. Und es ist,
war ein geselliger Morgen, wirst du mir sagen.
Es war ein sehr geselliger Morgen, und aber es war auch ein sehr interessanter Morgen.
Ja, das
also,
glaube ich.
Das wirklich so alte Apfelsorten, wie beispielsweise so ein Jakob-Fischer-Apfel. Er hat mir auch einen Apfel gezeigt vom russischen Botaniker und Pflanzenzüchter Mitschurin. Und zwar hat er den Apfel durch und durch rot gezüchtet.
Oh, also ein Schneewittchen-Apfel.
Nee, ja, im Prinzip ein Schneewittchenapfel. Also besonders schön rot. Der sieht eigentlich gar nicht aus wie ein Apfel. Der ist also nicht nur außen schön rot, sondern auch das Fruchtfleisch ist rot. Und auch der Baum an sich ist rot. Also die Rinde ist rot, die Blätter sind rot und auch das Holz an sich ist rot. Da hängen nur ein paar dran. Ich habe einen probieren dürfen, der schmeckt jetzt gar nicht klassisch wie ein Apfel. Aber das hat der mit Schurin hat diesen Apfel extra gezüchtet, eben ja als russischen Apfel.
Schönheit und so, wegen.
Ja, und so gibt es da wirklich echt, kann man viel erleben da. Also es ist wirklich, wirklich spannend und ich habe auch schon überlegt, ob ich da beitrete.
Ein Apfelclub.
Ja, nicht ein Apfelclub, sondern zu den Streuobstwiesen Wettern, weil ich das so wichtig finde. Wir haben auch ein Waldgrundstück und haben da ein Wiesengrundstück dabei und da habe ich mir echt überlegt, auch alte Apfelsorten wieder anzubauen, weil es wirklich wichtig ist für die Diversität. Also Artenvielfalt ist nicht nur in unserem Magen-Darm, also in unserem Mikrobiom wichtig, dass wir da eine breite Wiese haben, eine Vielfalt, sondern auch in der Natur eine breite Wiese. Das ist, es gibt auch Apfelsorten, die müssen da, die werden auch gar nicht gespritzt. Und müssen auch nicht gespritzt werden, weil sie so eine hohe Widerstandsfähigkeit haben. Also viele Polyphenole, also Abwehrstoffe gegen Fressfeinde und die uns wiederum zugutekommen. Aber da sage ich gleich noch was zu. Aber es ist wirklich wichtig, dass man diese alten Wiesen und Streuobstwiesen erhält. Die wurden tatsächlich mal, ja, vor langer Zeit, wurde man bezahlt dafür, dass man die Streuobstwiesen rodet. Ja, weil es zu viel Obst gab und dadurch war der Handel gefährdet und die Preise sind abgerauscht und deshalb gibt's da so wenige von. Aber ist im Moment immer mehr angesagt. Also es gibt auch Streuobstwiesen, die man sich leihen kann oder quasi mieten kann und dann selber Apfelsaft macht und so oder halt auch einen Apfelwein. So, tja, jetzt habe ich aber... Das ist das, was mir zum Thema Apfel in den letzten Wochen passiert ist.
Jetzt also war ganz schön kurz.
Also jetzt kommst du.
Jetzt komme ich.
Kurze Werbepause.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Jetzt geht's weiter.
Ja, ich bin tatsächlich, ich werde es nie vergessen, nach Italien gefahren. Und man hat ja immer mal so einen Apfel, also ich habe den auch immer dabei, ja, so in der Tasche, den hast du immer irgendwie. Und dann fahre ich da an die schöne Straße entlang, ich sehe den Gardasee und beiß da in meinen Apfel rein, denk mir nichts Böses, machst du ja so, ja. Und auf einmal schaue ich da hin und dann schaut mich ein Riesenwurm an. Ich hätte fast...
Riesenwurm?
Ja, riesig. Aber für mich, du weißt, wie Frauen da reden, wenn es um Tiere geht, welche sie Angst haben oder eklig finden. Also ich habe nichts gegen Würmer, aber im Apfel, wenn ich da abbeiße, wenn ich da gerade am Steuer sitze. Also bitte Leute, esst keinen Apfel am Steuer. Nee, um Gottes Willen. Aber da hat es mich echt ganz schön geschüttelt, oder? Kennst du das, wenn du so, wenn du erstickst einfach, da rechnest du ja irgendwie nicht mit. Also muss ich ehrlich, ja, du findest es vielleicht nicht also, so schlimm, da hast du Proteine dabei, das, aber...
Ich kann das nachvollziehen und so, dass man sich von dem Würmchen so erschreckt.
Ach, ich schon.
Aber also, es ist ja nichts Ungewöhnliches, ne, wenn man auf den Streuobstwiesen und so, wenn halt wirklich nicht gespritzt wird, dass da halt die... Ja.
Also gar nicht so schlimm an sich, aber dieser Moment eben am Steuer, also drum sollte man echt überlegen, ob man ein Apfel am Steuer ist. Bitte essen in Ruhe.
Aber deswegen magst du doch trotzdem
Äpfel. Nein, ich mag Äpfel ganz gern. Und wir essen auch wirklich sehr, sehr viel Apfel. Und bis wir irgendwann mal rausgefunden, also ich esse immer noch, aber bis mein Mann irgendwann mal rausgefunden hat, der hat eine Kreuzallergie. Mhm. Der hat jeden Tag hat der Äpfel gegessen und dachte, oh, der hat so Kopfschmerzen und er wusste nicht, wo es herkam. Mhm. Und dann sind wir echt durch einen Zufall darauf gestoßen, dass er eine Kreuzallergie hat. Eigentlich ist er gegen Birken allergisch und jetzt auch gegen Äpfel. Und der isst natürlich 4-5 Äpfel am Tag, dachte, der tut sich da was Gutes. Mhm. Und ja, da siehst du mal, dass das so kommen kann.
Ja, ja, das ist interessant. Also Birkenpollen, da sage ich gleich noch was zu. Mhm. Aber da gibt's einen Zusammenhang. Und auch das spricht tatsächlich für die alten Apfelsorten, also für die Streuobstwiese, oder dass man alte Apfelsorten wieder kultiviert. Das hängt mit den Polyphenolen zusammen, aber da erzähle ich gleich was zu.
Ja, so Achim, wir reden ja wieder locker flockig hier über knackige Äpfel und saftige Birnen, aber du weißt ja, ich will Klartext.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Was macht die beiden eigentlich so zu besonderen Gesundheitsboostern?
Ja, ist wirklich spannend, denn es heißt ja wirklich immer so schön, Apple a day keeps the doctor away. Ursprünglich hat den Satz eine walisische Zeitung geprägt, schon im Jahr 1866. Und da hieß es aber, eat an apple on going to bed and you'll keep the doctor from earning his bread. Also zu gut Deutsch, iss einen Apfel vorm zu Bett gehen und dein Arzt kann sich keine Brötchen mehr verdienen. So, weil du einfach nicht mehr krank wirst. Und da ist tatsächlich was Wahres dran. Es gibt einige Veröffentlichungen, Studien, die das große Gesundheitspotenzial von Äpfeln belegen. Unter anderem gibt es einen Zusammenhang Gewichtskontrolle, also Thema Abnehmen, bessere Sättigung. Äpfel enthalten die löslichen und unlöslichen Ballaststoffe. Außerdem sind sie sehr wasserreich. Das heißt, dass sie, also eine geringe Nährstoffdichte haben. Es wird auch falsch verstanden. Ne? Mhm. Geringe Nährstoffdichte wird mit wenig Mikronährstoffen, Vitaminen und so, da enthalten die reichlich, aber geringe Nährstoffdichte, wenig Energie, wenig Kilokalorien auf das Volumen. So, enthält halt eben viele Ballaststoffe, die wir nicht quasi als Energieträger nutzen können, und eben viel Wasser. Und das führt dazu, dass wir hier eben einen hohen Sättigungseffekt haben bei, wie gesagt, gleichzeitig einer geringen Energiedichte oder Kaloriendichte. Es gibt Studien, die zeigen, dass ein regelmäßiger Verzehr von Äpfeln mit einem geringeren Risiko für Übergewicht, also Adipositas, krankhaftes Übergewicht, assoziiert wird und uns somit eben beim Abnehmen und Gewichtsmanagement unterstützen kann. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Dann gibt es einen Zusammenhang mit Diabetes Typ 2, weil sie eben viele von, ich habe es gerade schon gesagt, Polyphenolen, also das sind die sekundären Pflanzenstoffe, Flavonoide und Quercetin, Katechine auch und Chlorogensäure, also das sind diese Polyphenole, die besonders wichtig im Apfel sind, die antioxidativ wirken und die Insulinsensitivität verbessern können. Das heißt, wir brauchen weniger Insulin, um die Energie oder die Nahrung zu verwerten. Und je weniger Insulin wir brauchen, umso besser ist es. Also auch fürs Gewicht und eben gegen die Entstehung von Diabetes Typ 2. Das ist, also das ist wirklich entscheidend. Und es gibt eine Kohortenstudie, die belegt, dass ein höherer Apfelkonsum mit einem signifikant niedrigeren Risiko für Diabetes Typ 2 verbunden ist. Riesenvorteil.
Also stimmt das Satz bis jetzt schon mal?
Ja, ja. Also das stimmt auf jeden Fall. Obwohl man ja viel mit Gewicht und so weiter. Aber auch Übergewicht führt ja zu metabolischen Syndromen, übergewichtsbedingten Erkrankungen und so. Dann Äpfel sind gut für die Herz-Kreislauf-Gesundheit, eben auch durch lösliche Ballaststoffe. Das Pektin im Apfel kann zur Senkung des LDL-Cholesterins beitragen. Dann die Polyphenole wirken gefäßschützend, indem sie die Endothelfunktion verbessern und oxidativen Stress reduzieren. Also es bedeutet, oxidativer Stress geht runter. Wir sind nicht so belastet mit freien Radikalen. Meta-Analyse zeigen, dass ein regelmäßiger Apfelverzehr mit einem geringeren Risiko eben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder man sagt kardiovaskuläre Erkrankungen assoziiert wird. Auch ein Riesenvorteil. Was ich wahnsinnig spannend finde, es gibt auch einen Zusammenhang Thema Gehirngesundheit, kognitive Funktion, also Gedächtnisleistung. Diese Apfelpolyphenole, die wirken entzündungshemmend und antioxidativ und können neuroprotektiv wirken. Also das heißt, sie wirken schützend auf unsere Nervenzellen. Da gibt es Tier- und auch Humanstudien, die gezeigt haben, dass das Quercetin, also dieses Polyphenol und andere Polyphenole, das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie im Alzheimer tatsächlich reduzieren können. Und das ist ja was so auf dem Vormarsch ist. Ja. Und auch da können Äpfeln ihr Gutes tun. Dann gibt es auch einen sehr interessanten Zusammenhang Lungengesundheit und Asthma. Gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Äpfel essen, ein geringeres Risiko für Asthma und eine bessere Lungenfunktion haben, also besser mit Sauerstoff versorgt werden. Dafür verantwortlich sind vor allem die Flavonoide, Vitamin C, die entzündungshemmend wirken, also auch wieder den oxidativen Stress in den Atemwegen reduzieren können, was ich echt spannend finde. Dann Thema Knochengesundheit, auch da können Äpfel ihr Gutes tun. Polyphenole sind, ist auch hier wieder das Stichwort, wirken stark entzündungshemmend und positiv auf den Knochenstoffwechsel. Gibt es allerdings so eine Beobachtungsstudie, die zeigt, dass ein höherer Apfelverzehr mit einer höheren Knochendichte assoziiert wird. Und eine hohe Knochendichte heißt im Prinzip einen guten Schutz vor Osteoporose. Also gerade Frauen in den Wechseljahren und so weiter können da profitieren, wenn sie eben mehr Äpfeln essen. Also alles in allem sind nicht nur ballaststoffreich, sondern enthalten halt eine ganze Palette an bioaktiven Substanzen, die gut sind gegen Übergewicht, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, kognitive Beeinträchtigungen, Stichwort Alzheimer, Knochengesundheit. Aber am meisten beeindruckt hat mich eine Studie aus Polen, die ergab, dass das Risiko für Darmkrebs mit der täglichen Aufnahme von Äpfeln signifikant reduziert wurde. Und zwar um 63% geringeres Risiko für Darmkrebs im Vergleich zu denen, die keine Äpfel gegessen haben.
Okay.
Also das ist schon echt
krass.
Krass, finde ich.
Muss man sagen.
Und es gibt noch was Spannendes zu Polyphenolen, das ich mit Professor Sina diskutiert habe. Und zwar stimulieren die Polyphenole die Rezeptoren, die die Produktion von schützendem Darmmukus, also das ist eine Schleimschicht, die die Darmbarriere stärkt, also eine Barriere vor der Barriere und schützt quasi effektiv vor unerwünschten Stoffen und Keimen. Also das, man stärkt durch diese Polyphenole die natürliche Schutzfunktion im Darm, also auch insgesamt wichtig für die Darmgesundheit.
Okay. So,
also ich würde sagen, ich unterschreibe das, an apple a day keeps the doctor zumindest auf ein paar Kilometer away.
Okay. Stimmt also, also ich bin voll bei dir. Also Äpfel helfen beim Abnehmen, stabilisieren den Blutzucker, schützen Herz, Gehirn und die Knochen. Also eigentlich alles, was wir so brauchen. Welcher Apfel kann das denn am besten oder welcher ist der gesündeste? Also das weißt du bestimmt und darum interessiert mich das sehr.
Naja, es ist auch eine spannende Frage. Apfel ist nicht gleich Apfel, also man kann den Spruch jetzt nicht unbedingt, doch man kann ihn eigentlich, es ist grundsätzlich besser, wenn man mehr Äpfel isst. So. Aber die dunkleren Apfelsorten, also wenn man jetzt von den konventionellen Äpfeln spricht, so ein dunkler Braeburn oder ein Red Delicious hat etwa ein Drittel mehr Polyphenole, also dieser gesunden Inhaltsstoffe, als dieser, als ein Golden Delicious oder ein Granny Smith beispielsweise. Aber es gibt Analysen von der Hochschule in Geisenheim und die sind wahnsinnig spannend, weil da geht es um den Polyphenolgehalt. Also welche Sorten schneiden da am besten ab? Und das sind erstaunlicherweise gerade die alten Apfelsorten, die da unter den, sagen wir mal, Top Ten sind. Also auf Platz 1 ist die Damason Renette und die hat 12.949 Milligramm pro Kilogramm. Also im Vergleich so ein richtig roter Braeburn, naja, der hat so etwa 475 Milligramm, da ist der schon echt um einiges drüber. Dann gibt es den Ontario, das ist allerdings ein kanadischer Apfel, aber auch schon sehr alt, aus 1800 irgendwas, der hat 2790 Milligramm. Dann gibt's den großen rheinischen Bohnapfel, dann Steinleier, dann die Metz-Renette, dann gibt's den Friedberger Bohnapfel. Oder es gibt auch den alten Boskop oder den roten Boskop, der noch wahnsinnig viel enthält. Und es gibt den Heuchelheimer Schneeapfel, den ich auch wahnsinnig spannend finde, weil der auch einen sehr, sehr hohen Gehalt hat an Antioxidantien und an Vitamin C. Der wird quasi nicht braun. Also wenn du den anschneidest, dann kannst du den liegen lassen. Genau, also ein Apfel, ob der jetzt viel Vitamin C und Antioxidantien enthält, erkennt man, wenn du den anschneidest. Und er wird nicht so schnell braun. Wenn er wenig davon enthält, dann wird er eben schnell braun und oxidiert schnell. Ne? Also es ist ein Antioxidant, Vitamin C, eins der stärksten. Also diese alten Apfelsorten haben im Vergleich zu den modernen Tafeläpfeln einen deutlich höheren Gehalt an gesunden Polyphenolen. Und ja, das hat wiederum einen Vorteil, weil du das gesagt hast von deinem Mann, also von Maxi. Das ist so spannend, weil je höher der Polyphenolgehalt ist, viele schieben das immer Thema Unverträglichkeit oder mit Allergien auf die Spritzmittel und so. Aber eigentlich liegt es daran, dass diese Äpfel nicht mehr so viele gesunde Polyphenole enthalten. Mhm. Und die Polyphenole stehen in Verbindung mit den Allergien, weil je höher dieser Polyphenolgehalt, umso stärker ist die Bindung von diesem MALD1. Also das ist quasi das, was diese Allergien hervorruft. Mhm. Und die Polyphenole können das sozusagen binden. Also je gesünder ein Apfel ist und je natürlicher ein Apfel ist, vermeintlich von Streuobstwiesen, umso weniger Probleme hat man tatsächlich auch.
Ja.
Und wenn wir gerade beim Thema sind, also da kann ich eins vorweggreifen, da würde ich auch immer versuchen, wenn der Apfel ungespritzt ist und so, und ich bin Allergiker, die Schale mit zu essen, weil in der Schale der höchste Gehalt ist der sogenannten Polyphenole. Vorausgesetzt, dass es natürlich ungespritzt ist. Und die Flavonoide, die setzen gerade da drin. Also das Fruchtfleisch hat einen deutlich geringeren Gehalt, nur so 20-30% an diesen gesunden Inhaltsstoffen. Also man sollte nach Möglichkeit, wenn der Apfel ungespritzt ist oder man ihn gut gewaschen, den Apfel mit Schale essen. Dann hat man auch weniger Probleme. Also es würde dann, man hätte mehr Probleme, wenn er einen natürlichen Apfel nehmen würde, schält den und isst ihn dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da allergisch drauf reagiert, höher, als wenn er ihn mit Schale essen würde.
Aber da mache ich mir gar keine Sorgen, Achim, weil seit ich dich kenne, esse ich alles mit Schale. Also es gibt eigentlich fast gar nichts mehr, was ich ohne Schale esse, außer es ist nicht genießbar. Ja. Aber...
Ja, bei Äpfeln, die sind ja oft mit Paraffin und so behandelt.
Ja, das stimmt. Jetzt,
also sagen wir mal, die Tafeläpfel von heute, die sollte man natürlich, wenn man die kauft, gut, also am besten mit Essigwasser und so, da kannst du ja was zu sagen, dass man die gut abwäscht. Und das spricht natürlich auch für einen unbehandelten Apfel, der vermeintlich dann halt mal ein Würmchen drin hat oder so. Aber der ist
lieber erschrecken als Gift essen.
Die sind also wesentlich gesünder, diese alten Apfelsorten, A, für die Natur, für die Artenvielfalt und für unsere Gesundheit und lösen auch weniger Allergien aus. Obwohl man das wirklich auch unterscheiden muss, nochmal zu, was ist jetzt, eine Allergie und was ist sozusagen die Verträglichkeit oder Bekömmlichkeit. Ja. Da gibt es auch nochmal einen Unterschied.
Also ich fand auch die Namen recht cool. Vielleicht können wir ja eine Liste dafür machen und können es in die Shownotes machen, weil alle Apfelsorten kenne ich tatsächlich auch nicht. Und du hast es so schön da aufgeschrieben, muss ich ehrlich sagen. Er hat so eine kleine Liste gemacht, dass ich es auch verstehe, wie viel wo drin ist. Vielleicht können wir das euch einfach in die Shownotes packen und dann könnt ihr auch mal durchlesen, welche Äpfel wo sind.
Da mache ich einen Vorschlag, Antonina. Ich würde sagen, entweder man guckt hier, wenn man wirklich wissen will, wie viel Polyphenol in den Äpfeln so steckt, Hochschule Geisenheim auf der Seite, Lemgo, findet man super Informationen dazu oder Apfelbauern oder Streuobstwiesenbauern, die haben oft Broschüren oder man geht mal auf die Seite von den Vereinigungen. Ja. Ich würde sagen, wir packen die besten Apfelsorten einfach mit ins Rezept.
Perfekt.
So, und dann hat man mal so eine Auswahl, was die eigentlich Top so die gesündeste, die Top Ten. Und unser Rezept ist ja sowieso maximal gesund, maximal lecker. Perfekt. Da sorgen wir auch dafür, dass ihr die maximal gesündesten Apfelsorten da habt. Also man kann sich aber grundsätzlich merken, je röter ein Apfel ist, so umso gesünder, umso mehr von diesen Polyphenolen, sekundären Pflanzenschutzstoffen enthält er auch. Das kann man nicht immer pauschal sagen, aber das ist eigentlich so die Regel. Und wenn es möglich ist, also wenn man sich einen Apfel klaut mal irgendwann, was man nicht machen sollte, weil es Mundraub ist nach wie vor, aber wenn man sich einen Apfel klaut, dann nehmt am besten den rötesten. Und vielleicht noch ein Tipp, wie man erkennt, damit der Apfel dann auch reif ist, und zwar eine Dreiviertelumdrehung. Also wenn man den Apfel so eine Dreiviertelumdrehung dreht und dann sollte er sich lösen lassen, lässt er sich nicht lösen, ist er noch nicht reif.
Na schau.
So viel dazu.
So viel dazu.
Nehmt die rötesten und am besten mit Schale.
Mit Schale.
Weil er hat über 30% geringeres Gesundheitspotenzial, wenn man ihn ohne Schale isst.
Ja, macht auch Sinn, ist nachhaltig, also alles vom Apfel verbrauchen. Und wenn wir da ja gerade beim Thema sind, Äpfel gibt's ja auch immer bei uns im Supermarkt. Also nicht nur auf den Streuobstwiesen, hat ja auch nicht jeder so vor der Tür. Aber die Kombi von regional und saisonal bei Äpfeln ist schon entscheidend, oder?
Ja, das ist wahnsinnig spannend. Das hat mir der Dirk Steffens mal erklärt. Man kennt ihn ja vielleicht aus dem Fernsehen. Und das ist ein sehr spannender Zusammenhang, dass es gerade bei Äpfeln entscheidend ist, dass man die saisonal und regional isst. Also dass Saisonalität und Regionalität eng zusammenhängt, zumindest wenn es um die Umwelt geht und die CO2-Belastung oder dass wir CO2 damit verursachen. Denn wenn man einen Apfel, der jetzt ja im Herbst geerntet wird, erst nächstes Jahr im April oder Mai essen würde. Bis dahin muss der ja gekühlt werden. Also er kommt in Kühlhäusern bei uns und das belastet natürlich die Umwelt. Also Kühlung ist CO2 verursachend, stark CO2 verursachend. Dass dann irgendwann der Punkt kommt, dass man dann im Mai vielleicht sogar, zumindest wenn es ums CO2 geht, besser einen Apfel aus Chile isst. Ja, also jetzt nicht unbedingt befürworten würde, aber dass man immer regional und saisonal im Zusammenhang sieht, so dass das beides wichtig ist.
Ja, man muss manchmal ein bisschen weiterdenken.
Nicht ja, aber deshalb so regional immer saisonal essen und
saisonal finde ich auch super gut. Man muss nicht immer alles haben auch.
Nee, das geht ja auch gar nicht. Also ich will mich da nicht, aber ich fand zumindest diesen Zusammenhang,
weil man immer denkt,
naja, der Apfel, der kommt halt hier irgendwie aus dem Umland oder kommt vom Bodensee oder kommt vom, aber dann, wenn ich den halt quasi erst im nächsten Jahr esse, muss man sich im Klaren sein, dass es Lagerware ist, dass er so lange eingelagert wurde.
Stimmt.
Und dass es natürlich dann auch nicht so ganz so gut für unsere Umwelt ist. Also kann man mal drüber nachdenken, aber ich finde es einen ganz interessanten Aspekt.
Das stimmt. Aber apropos kaufen. Also man sieht es ja so mehr im Supermarkt, immer mehr und man hört es auch überall, gerade in den sozialen Medien. Und ich kenne es auch tatsächlich von zu Hause. Jetzt wird meine Mama wieder lachen. Apfelessig, das wird ja ein bisschen als Allheilmittel angepriesen. Ja, das macht schlank, das ist gesund, man soll es trinken im Wasser. Auf die Haut, in die Haare. Ist da was dran oder ist es nicht?
Naja, du bist ja einige Jahre jünger als ich, aber es gab Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er schon mal die große Apfelessigwelle und können viele von uns noch Liedchen von singen, ne? Wie du ja eben auch schon gesagt hast. Da haben uns die Eltern, übrigens meine auch, täglich Apfelessig eingeflößt, so egal wie und wo. Wie ganz früher der Lebertran war, auf einmal war der Apfelessig irgendwie so hip und überall kam irgendwie Apfelessig mit dran. Und also die guten alten Kindheitserinnerungen. Früher war halt nicht alles besser bzw. leckerer, aber schon Kaiserin Sissi soll schon Mitte des 18. Jahrhunderts als Haarkur auf Apfelessig geschworen haben oder in Kombination mit Quitte und in so einem Verhältnis 3:1 auf die Kopfhaut massiert haben und so, also 3 Teile Apfelessig, 1 Teil Wasser, dann ein paar Minuten einwirken und dann ausspülen, soll gegen Schuppen helfen, die Kopfhaut beruhigen, das Haar schön geschmeidig machen. Ja, Sissi hatte ja wohl ein schönes Haar.
Sehr, sehr schön. Lang, sehr
und
voll.
Ich müsste es mal wieder ausprobieren. Boah, im Moment stumpfe Haare. Aber man darf jetzt keine Wunder erwarten, auch wenn es im Netz oft so angepriesen wird, aber es gibt doch einen interessanten Zusammenhang, weil Apfelessig scheint einen positiven Einfluss auf die Insulinausschüttung zu haben, also eine blutzuckerstabilisierende Wirkung. Es gibt da eine Untersuchung von der Arizona State University und die hat gezeigt, dass 20 Gramm Apfelessig vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit, Pasta, Reis, Kartoffeln oder sowas, isst, die Insulinsensitivität um bis zu 34% verbessert wird. Das bedeutet, wir brauchen weniger Insulin zum Verstoffwechseln, also dass weniger Insulin ausgeschüttet wird. Unser Körper braucht also weniger Insulin zu produzieren. Es nutzt oder produziert effizienter Insulin. So kann man das vielleicht sagen. Und das bedeutet, je weniger Insulin produziert wird, umso stabiler ist der Blutzuckerspiegel. Wir kriegen also nicht so schnell wieder Hunger. Und umso höher ist parallel die Fettverbrennung. Also Insulin ist ein wahnsinnig wichtiges Hormon, aber leider Gottes ist es halt ein Hormon, was wir viel zu häufig ausschütten im Hoch- oder Höchstmaß. Und diese Insulinpeaks ist das, was uns dicker macht und letzten Endes auch krank macht. Und deshalb ist das schon ein Vorteil, aber 20 Gramm Apfelessig vor kohlenhydratreichen Mahlzeiten. Es ist jetzt also nicht so, dass ich immer irgendwie einen Vorteil habe, sondern es verbessert die Insulinsensitivität bei kohlenhydratreichen Mahlzeiten. Ne? Also man könnte sagen, dass Apfelessig unseren Stoffwechsel bei kohlenhydratreichen Mahlzeiten verbessert und wir danach nicht so schnell müde werden, weniger Heißhunger kriegen und die Fettverbrennung parallel höher läuft.
So. Also meine Familie macht da alles richtig. Die machen einen, jetzt lachst du wieder, einen super sauren Salat. Ehrlich, meine Oma in Slowenien, die hat immer gemacht, so einen grünen Salat, super sauer, meistens noch mit der Kartoffel, meistens rein. Das ist natürlich nicht so gut, wenn du das jetzt sagst, 20 Minuten vorher. Aber die haben das echt mit dem Saft fast ausgetrunken und dann haben sie ihn gegessen.
Ja, also es gibt noch eine kleine, absolut dabei. Also es gibt, cool. Ich bin ja sowieso ein Fan von alten Hausrezepten oder von, wo man gar nicht so weiß, was eigentlich dahinter steckt, aber wo man in Summe merkt, dass es einfach wirkt.
Sinn macht.
Wie so drei Hauptmahlzeiten. Ja. Dazwischen geht voll man gut. Bestellt das Feld, da gab es ja einen Coffeeshop zwischendurch und so. Ist jetzt allerdings ein anderes Thema,
aber
das ist wieder eine schöne Geschichte.
Ja.
Aber es gibt auch dazu passend von der Lund University in Schweden eine kleine Untersuchung und die hat auch gezeigt, dass wenn man Apfelessig vor einer Mahlzeit trinkt, beispielsweise haben die hier Weißbrot gegessen, dass danach die Sättigungswirkung größer war, also auch da die Blutzuckerspiegel stabiler waren und weniger Heißhunger und sich das dann positiv aufs Körpergewicht ausgewirkt hat. Also, was als gesichert gilt grundsätzlich ist, dass so ein Apfelessig schon eine antiseptische, antibakterielle Wirkung hat, aber auch Antifungizid von Essig grundsätzlich, also das heißt gegen Pilze. Deshalb würde ich den Apfel, wenn der gespritzt ist oder wenn der behandelt worden ist, auch in Apfelessig baden.
Ja.
Also in so einem Verhältnis ein Teil und zwei Teile Wasser, so kann man das machen. Da hat man eben eine antiseptische, antibakterielle und antifungizide Wirkung. Man kriegt den Unrat vom Apfel also ganz gut runter.
So.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Viele Kinder oder auch Erwachsene haben ja an den Fingern immer mal eine Warze. Ja? Wenn du so eine schöne Warze hast, da machst du ein Pflaster mit Apfelessig.
Aha.
Und sie geht weg.
Okay.
Es dauert ein bisschen, aber wahrscheinlich liegt es nicht am Apfelessig. Ja? Wahrscheinlich liegt es allgemein an der Säure, denke ich mal. Also ich weiß es nicht, aber es funktioniert.
Also ich hatte noch nie eine Warze. Ich habe auch noch nie Apfelessig jetzt irgendwie auf eine Wunde oder auf eine, deshalb auch nicht auf eine Warze. Aber es gibt ja viele Heilmittelchen, so, die dann auch irgendwie Wunder wirken können, weil man A vielleicht dran glaubt, weil man es schon immer so gemacht hat. Aber so ein Apfelessig hat halt eben schon auch, wie ich es eben gesagt habe, ne, antivirale, antibakterielle Wirkung und deshalb auch gut zum Desinfizieren. Also Hippokrates hat ja auch schon gesagt, dass man Erreger im Mund, Rachenraum gut mit Essigwasser abtöten kann und dann auch ein effektives Mittel ist gegen Halsschmerzen beispielsweise. Also da gibt's ja auch schon irgendwie so Zusammenhänge. Deshalb, wenn es wirkt, wenn es schön macht und wenn es die Warzen wegmacht, dann
Apfelessig. Ja, das ist ein Thema, da will keiner drüber sprechen, aber so ist es nun mal. Jetzt habt ihr den Tipp, da könnt ihr einfach ein Pflaster, ihr macht es immer wieder nass und dann verschwindet die Warze von ganz allein.
Ja, übrigens auch, weil du es gerade sagst, wo keiner so gern drüber spricht, aber auch Thema Fußpilz. Man kann sich da auch so eine Essenz machen und seine Füße drin baden, weil halt eben Apfelessig eine Antifungizid, also wirkt gegen Pilze eine Wirkung zeigt. Also auch das kann man mit Apfelessig machen.
Fungizid hört sich doch viel schöner an wie Pilze so. Also Achim, für den Blutzucker ja, haltbar machen auch und sogar als Haarkur wäre es jetzt auch noch geeignet. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit über die Äpfel. Es soll ja heute auch nicht nur darum gehen, sondern auch um die Birnen. Und warum sagt denn der Volksmund, dass man Äpfel und Birnen nicht miteinander vergleichen sollte?
Also wenn wir über Birnen sprechen, dann geht's nicht nur um die süße Frucht, sondern auch um ziemlich unterschätztes Gesundheitsfood, wie ich finde. Ich esse Birnen übrigens wahnsinnig gern. So. Ernährungswissenschaftlich betrachtet liefern Birnen mehrere spannende Vorteile, wie ich finde. Also wenn man mit den Ballaststoffen anfängt, eine mittelgroße Birne bringt schon etwa 5 bis 6 Gramm Ballaststoffe, das sind rund 20% des Tagesbedarfs, also eine ganz ordentliche Portion. Im Vergleich zum Apfel ist es etwas mehr. Ballaststoffe sind entscheidend eben für eine gesunde, gute Verdauung, für das Mikrobiom, für eine gute Sättigungswirkung und sie sind eben das Futter für unsere Mikroorganismen, also gerade für das Mikrobiom, also gut für die Bakteriengemeinschaft im Darm und die Besiedelung. Und je vielfältiger und aktiver unser Mikrobiom vorhanden ist, desto besser funktioniert auch das gesamte Immunsystem, also unser Stoffwechsel und sogar die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn. Da gibt es nämlich auch eine sehr interessante Verbindung. Dazu würde ich allerdings gerne mal Professor Christian Sina einladen. Der forscht an dem Thema und der hat da viel Spannendes zu erzählen.
Sehr gerne.
Dazu kommen in Birnen halt viele Vitamine, Mineralstoffe. Birnen liefern Vitamin C, was jeder kennt, gut ist fürs Immunsystem, antioxidativ wirkt. Außerdem enthalten sie Vitamin K, wichtig für die Blutgerinnung, Knochengesundheit. Besonders interessant sind auch Kalium und Kupfer in Birnen. Kalium unterstützt die Blutdruckregulation und eine gute Herzfunktion. Kupfer ist wichtig für den Energiestoffwechsel und die Bildung von roten Blutkörperchen. Mhm. Ein ganz großes Pluspunkt sind die sekundären Pflanzenstoffe. In Birnen finden wir vor allem Polyphenole wie Flavonoide, Anthocyane, also Flavonoide, Polyphenole auch im Apfel enthalten. Und die wirken eben stark entzündungshemmend, antioxidativ und können das Risiko für chronische Erkrankungen, also auch hier Herz-Kreislauf-Leiden, Typ-2-Diabetes oder auch, steht im Zusammenhang, bestimmte Krebsarten senken. Bin ich immer sehr vorsichtig mit, aber da gibt es doch ganz interessante Veröffentlichungen zu. Ein kleiner Tipp, die wertvollen Pflanzenstoffe stecken, wie beim Apfel, vor allem in der Schale. Also die Birne auch am besten mit Schale essen. Da ist die Konzentration bis zu 6-mal höher als im Fruchtfleisch. Also da kann man also schon auch Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Wenn man sie direkt miteinander vergleicht, dann sehen wir, dass beide zwar gesund sind, aber unterschiedliche Schwerpunkte haben. Der Apfel liefert etwas mehr Vitamin A und bestimmte Polyphenole, die zum Beispiel für die antioxidativen Effekte wichtig und spannend sind. Die Birne punktet mit mehr Ballaststoffen, einem höheren Gehalt an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium, Kupfer. Und dadurch ist sie ein besserer Sattmacher und wirkt besonders günstig auf die Verdauung und die Darmgesundheit. Also da muss man allerdings noch ein bisschen den Süßegrad beachten. Mhm. Spannend ist aber auch, dass Birnen einen sehr niedrigen glykämischen Index haben. Das bedeutet, dass sie den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen lassen, gerade für Menschen mit einem Risiko für Diabetes Typ 2. Da ist es ein Vorteil. In Studien zeigt sich, wer regelmäßig Birnen oder Äpfel isst, hat ein geringeres Risiko für Schlaganfälle, Herzkrankheiten, also diese kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes Typ 2. Aber die Birne liefert eben einen kleinen Extrakick in Sachen Ballaststoffen für die Darmgesundheit. Natürlich gibt es Einschränkungen. Birnen enthalten viel Fructose und Sorbitol. Und bei Menschen mit Reizdarm oder mit einer FODMAP-Sensitivität, FODMAP sind schwer verdauliche Kohlenhydrate. Mhm. So, ja, also Fructose zählt dazu. Und dadurch können eben mehr Blähungen und Beschwerden verursacht werden als beim Apfel. Und das gilt aber nicht für alle und hängt stark von der individuellen Verträglichkeit ab und auch von der Birnensorte. Also es gibt viele, die halt extrem süß sind und so, ne? Aber unterm Strich kann man sagen, Birnen sind kalorienarm, wasserreich, ballaststoffreich, voller sekundärer Pflanzenstoffe, sind also nicht nur ein gesunder Snack, sondern auch eine Frucht, die aktiv zur Prävention beitragen kann, ob beim Thema Verdauung, Herzgesundheit, Blutzuckerregulation und der Unterschied zum Apfel, beide sind gesund, aber die Birne ist für unseren Darm, sagen wir mal, ein etwas besserer Freund. So.
Also die Birnen, die besten Freunde meines Darms. So merke ich mir das jetzt, Achim. Ja, du machst immer so gute Verknüpfungen, da kann man sich's gut merken. Also, Unverträglichkeiten, apropos jetzt nochmal. Mein Mann hat ja, ich habe es ja vorhin schon kurz erklärt, ja, dass er eine Allergie dagegen hat, aber es gibt doch bestimmt auch Äpfel, die sind am besten bekömmlich. Also jetzt nicht nur wegen der Allergie allgemein, sondern es gibt bestimmt auch da, wo du mir weiterhelfen kannst.
Das ist wirklich ein spannender Zusammenhang. Also da habe ich vorher auch noch gar nicht so drüber nachgedacht. Mhm. Und ich habe dann den Dieter Wissel da auch gefragt und wie das zusammenhängt. Und er sagte, das ist natürlich ungespritzt und so. eigentlich liegt es wirklich daran, dass diese alten Apfelsorten, also wenn man jetzt einen Boskop nimmt, diesen Ontario oder den Bohnenapfel, Goldparmäne oder den Gravensteiner oder auch den Jakob Fischer und so, dass die viel mehr Polyphenole enthalten. Also diese gesunden Inhaltsstoffe, die ich eben schon erwähnt habe. Und die binden bzw. oxidieren allergieauslösende Proteine, also dieses MALD1. Mhm. Das ist das, was die Allergie auslöst. Mhm. Und die werden eben durch die Polyphenole gebunden. Das ist das Spannende. Mhm. Und dadurch wird sozusagen der Apfel für Allergiker besser verträglich. Mhm. Also ein Allergiker reagiert weniger auf alte Apfelsorten als auf einen neuen Tafelapfel, der weniger Polyphenole enthält. Ja, weil die weniger von diesen MALD1 allergieauslösenden Proteinen binden können. Mhm. Das ist wahnsinnig spannend. Und deshalb ist eigentlich so dieser Zusammenhang, dass ein Allergiker auf einer oder ein Apfel von der Streuobstwiese, der dann weniger reagiert, man denkt immer, das liegt daran, dass der weniger behandelt ist, behandelt ist, spielt mit Sicherheit auch irgendwo eine Rolle.
Bisschen bestimmt.
Mit Sicherheit sogar für die Gesundheit, aber jetzt nicht, was dieses allergieauslösende Potenzial betrifft. Und was auch spannend ist, dass eben die Schale da eine wesentliche Rolle spielt. Mhm. Also bei den alten Apfelsorten, wenn die jetzt von der Streuobstwiese kommen oder aus dem Bioanbau, dann kann man da die Schale ja gut mitessen.
Na,
so,
klar.
Ne? Und da stecken die meisten Polyphenole drin. Ja. Das heißt also, ein Allergiker sollte oder für den gilt eine alte Sorte und Schale, der wird oft besser vertragen, weil da eben die Polyphenole konzentriert sind. Wenn man die Schale entfernt, hat man einen stark reduzierten Polyphenolgehalt und dadurch wird diese allergene Wirkung nimmt dann eher zu, weil die neutralisierenden Polyphenole fehlen. Ah, das ist der Zusammenhang und den muss man dann einfach verstehen, so wie das irgendwie zusammenhängt. Und dieses MALD1, das ist eben sehr ähnlich mit der Birkenpolle.
Ja, genau. Weil er wusste ja gar nicht, dass es mit der, und da ist es her, dass es ähnlich ist, und es ist sehr spannend. Also,
und deshalb reagiert man da. Ja. Ne? Aber es wird oft verwechselt. Also es wird oft quasi diese allergene Funktion mit der Bekömmlichkeit verwechselt.
Ja, eben. Ist ja nicht das Gleiche.
Genau. Und wenn es um das Thema Bekömmlichkeit geht, dann sind die modernen Sorten, also so ein Pink Lady, ein Golden Delicious oder so ein Gala oder so hat, da wurden oft oder wird mehr Süße reingezüchtet, eine höhere Saftigkeit, milden Geschmack, so weniger Säure, aber auch weniger Polyphenole. Mm. Und weil er weniger Säure enthält, ist er für einen empfindlichen Magen eben leichter bekömmlich. Und das ist das Ding. Aha. Also das eine hat was mit dem Thema Allergie zu tun und das andere mit der Bekömmlichkeit.
Also für jeden eigentlich
so. Also ein moderner Tafelapfel, kann man sagen, neue Sorten sind süßer, magenschonender, aber eben ärmer an Polyphenolen und dadurch halt ein großes oder ein deutlich geringeres Gesundheitsplus. Die alten Sorten mehr Polyphenole, oft mehr sekundäre Pflanzenstoffe, antioxidativer und funktioneller für die Gesundheit und besser verträglich für Allergiker.
Ja, so. Aber es ist echt sehr komplex, weil es sehr nah aneinander ist. Und drum ist es super spannend. Hast du aber echt gut erklärt. Und ich glaube, jetzt bin ich wieder ein Stück weiter.
Also ich kann es nochmal kurz zusammenfassen. Ja. Für gesunde Konsumenten ohne Allergie wirken moderne Sorten oft bekömmlicher, weil sie süßer und milder sind. Mhm. Für Allergiker und für den polyphenolbedingten Gesundheitseffekt sind alte Apfelsorten oft die bessere Wahl.
Also für meinen Mann alt. Aber bevor wir jetzt gleich in meinen Teil starten, du weißt, zum Geschmack, wo fühlen sich, das darfst du heute nämlich machen, Äpfel und Birnen daheim, wenn ich die einkaufe, ja, am wohlsten. Wo und wie sollte man die aufbewahren? Weil du hast ja vorhin schon was gesagt mit der langen Lagerung und so ein paar spannende Fakten gibt es da wahrscheinlich auch noch.
Naja, also früher hatte man ja diese Erdkeller oder diese Kasematten und so.
Habe ich jetzt nicht zu Hause.
Hat man nicht mehr zu Hause. Viele haben noch so Kellerfenster, die eigentlich stillgelegt sind, die wenig Funktion haben, außer zur Belüftung irgendwie des Kellers. Das ist eigentlich ein idealer Ort. Da ist es meistens kühl, lichtgeschützt. Also ich erzähle jetzt nur kurz was zu Methylen, weil eigentlich zur langen Lagerung und wie und was kannst du eigentlich am meisten dazu beitragen. Aber was so die, warum man die wie lagern sollte, das versuche ich jetzt kurz zu erklären. Mhm. Also früher hat man die im Erdkeller, eben genauso wie die Rüben, hat man die gelagert und dann halt auch verteilt, also nicht aufeinander und so. Und hat die aber auch in einem gewissen Abstand von anderen Lebensmitteln aufbewahrt, weil Äpfel viel von dem Reifegas Ethylen produzieren.
Ja, das weiß ich.
Und Ethylen ist eben, trägt zur Reife bei und auch von anderen Lebensmittel. Mhm. Also du hast es ja mal so schön gesagt, wenn ich dir jetzt Blumen schenken würde, dann würde ich die nicht neben Äpfel lagern, weil die dann schneller welk werden. Ja. Und so ist es natürlich im Kühlschrank auch. Da hat man ja viele andere Lebensmittel und deshalb würde ich sagen, Äpfel eigentlich nicht im Kühlschrank lagern, weil die andere Lebensmittel dann eben auch schneller reifen und verderben lassen. Mhm. Also Äpfel kühl lagern, am besten man hat vielleicht auch so ein Tongefäß oder so, wo man die, naja, so möglichst unter 10 Grad lichtgeschützt lagert. Und dann kann man die auch ewig lagern. Also es gibt natürlich auch in der Industrie, gibt riesen Lagerhäuser, Kühlhäuser. Und das haben wir zu Hause aber natürlich nicht. Also das wäre so mein Tipp. Und zu allem anderen kannst du, glaube ich, noch ganz gut was sagen.
Naja, das ist doch prima.
Aber eine Frage, die ich an dich hätte, ist, weil da gibt es auch so unterschiedliche Meinungen. Wenn ich einen Apfel lagere, und lagere ich den jetzt quasi auf dem Stiel oder die Knospenseite nach unten?
Ja, Achim, das ist ja oft so, dass jeder sagt, okay, klar, ich stelle den hin einfach mit dem Stiel nach oben, weil andersrum macht gar keinen Sinn, da fällt er um. Der Stiel ist eh so, dass er keinen Sinn, also weißt du, wie ich meine, wenn ich den auf den Stiel setze? Aber tatsächlich wäre es so richtig, ja. Also du musst eigentlich den Stiel nach unten und die Blüte nach oben. Das ist die empfindlichste Stelle am ganzen Apfel und die muss trocken einfach sein. Und das ist ganz wichtig. Und wenn die nach unten ist, kann sich da natürlich auch nochmal Feuchtigkeit bilden. Also wenn du einen perfekten Apfel lagern möchtest, immer den Stiel nach unten und die Blüte nach oben. Also eigentlich verkehrt rum, so wie wir den Apfel kennen, eigentlich einmal umdrehen.
Siehst du, da habe ich jetzt was dazu gelernt, weil das habe ich immer andersrum empfohlen.
Ja?
Und der, ja, genau. Und der Wissel sagte mir das aber auch. Also Stiel nach unten, Knospe nach oben und dann die Äpfel nicht stapeln, sondern nebeneinander lagern.
Ja, das ist eigentlich auch ganz einfach, wenn du oben diese Blüte hast, ja, also diesen, der wo oft so ein bisschen vertrocknet ist, das ist eigentlich die Stelle, wo Fäulnis, Feuchtigkeit und alles in Apfel am meisten eindringen kann. Und wenn die trocken liegt und nach oben, kannst du das einfach verhindern, ja, das ist der ganz einfache Grund dafür.
Okay.
Ja.
Und dann Garage, Kasematte, Kellerfenster.
Erdloch.
Erdloch buddeln.
Erdloch buddeln.
Hat man ja nicht mehr, ne? Also ich, meine Oma, der hat auch noch so einen Erdkeller oder so einen Tonkeller. Da wurden die, das hat ja früher ewig gehalten.
Also, ja, so Holzkisten sind auch ganz gut, weißt du, wo so wirklich viel Luft durchlässt, kannst du es auch, weil daheim stellt auch nicht jeder, wenn du jetzt eine Apfelernte hast, das wäre eine Lüge, wenn dann jeder sagt, okay, ich stelle jeden Apfel mit der Blüte nach oben in seinen Keller. Das ist einfach nicht reell. Also so würde ich es jetzt daheim machen, wenn ich sage, okay, ich will den Apfel sehr lange lagern, aber in der großen Menge, wenn ich jetzt von der Streuobstwiese komme und da wirklich meine Kilosäcke Äpfel habe, dann lege ich ja nicht jeden einzelnen, dann brauche ich ja jemanden, der nur Äpfel sortiert. Also das ist einfach nicht reell. Und dann einfach locker, einfach wirklich viel Luft muss dazwischen kommen. Und darum ist natürlich auch ein Keller perfekt, weil da zieht es ja auch so ein bisschen noch. Also die heutigen Keller wahrscheinlich nicht mehr so, ja, die sind gut isoliert, aber damals war es so, ja, der ist schön kühl und auch die Sonne sollte nicht zu arg da drauf scheinen. Das mögen die Äpfel nicht, weil die reifen natürlich immer nach. Und so hast du dann die Lagerung und kannst auch nächsten Frühjahr noch Äpfel essen.
Also der neue Erdkeller ist vielleicht die Garage oder so, ne? Die man ja zumindest ab und zu mal lüftet, wenn man Fahrräder rausfährt, Auto, wie auch immer. Und man sollte natürlich die, die schon faul sind, sollte man unbedingt aussortieren.
Und auch immer mal wieder durchschauen. Also wenn du sagst, okay, die liegen jetzt da schon 3, 4 Wochen, 5, ab und zu mal durchgehen. Wenn dann so ein brauner, wo wirklich sehr, passiert ja immer, faul geworden ist, bitte aussortieren. Und wenn Druckstellen sind, dann gleich schauen, dass man die wirklich rausnimmt, dass die anderen nicht beschädigt werden und die separieren. Und dann hast du da eigentlich echt lange Freude damit. Also Äpfel sind schon super zum Lagern, muss ich ehrlich sagen.
Ja, interessant, was du sagst. Ich habe das ja bei den Pilzen schon zum Besten gegeben. Aber legt man Äpfel ein paar Tage, bevor man sie isst, ins Helle oder auf die Fensterbank, also wo sie Licht tanken können, Solarium, dann kann es sein, dass sich der Gehalt der Antioxidantien und sogar der Vitamin-C-Gehalt steigert.
Ah,
gibt es ein paar ganz interessante Veröffentlichung zu. Also, aber dann natürlich auch nicht, dass er zu schrumpelig wird, dann verliert er wieder, aber dass er vorher Licht tankt.
Ah,
und der Grund ist eigentlich total simpel, weil sie so einen Apfel dann natürlich schützen will vor dem Sonnenlicht. und vor der UV-Strahlung und dadurch quasi alles rausballert, was er an Schutzstoffen hat und dass er dann quasi den Gehalt an gesunden Inhaltsstoffen steigert.
In der Schale, denkt dran, in der Schale.
Ja, die Schale mit. Dann
also Achim, Äpfel und Birnen können wir eigentlich, also was wir jetzt so mitgekriegt haben, können wir schon ein bisschen vergleichen. Aber was ganz wichtig ist, lagern zusammen lieber nicht. Also der Apfel ist wirklich ein Einzelgänger und möchte auch nicht bei der Birne liegen. Also der möchte eigentlich niemanden um sich rum haben, außer einen dunklen Raum und Keller.
So viel zu den knackigen Fakten über Äpfel und Birnen. Aber klar ist, Gesundheit allein macht noch keinen Biss. Antonina, jetzt kommst du ins Spiel. Wie verwandeln wir die Alltagsfrüchtchen in echte Genussmomente? Und ich bin gespannt, welche Tricks du wieder in petto hast.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Du hast vorhin schon den Supermarkt angesprochen, da mache ich direkt weiter. Wie finde ich beim Einkauf oder auch beim Pflücken auf der Streuobstwiese jetzt die frischsten oder sagen wir mal die besten Äpfel, was den Genuss anbelangt?
Tja, Achim, um den frischesten Apfel zu erkennen, ja, da musst du einfach schauen. Du brauchst eine glatte, eine unbeschädigte, also das ist wirklich wichtig. Bitte keine Löcher, keine Fressstellen oder irgendwelche Eindellungen, sage ich mal so, dann ist es wirklich nicht mehr schön. Also eine schöne Schale, die unbeschädigt ist. Druck- und Faulstellen wollen wir auch nicht haben. Also die können wir wirklich auch gern liegen lassen. Dann lieber den Pferden, also abschneiden und den Pferden geben. Die freuen sich darüber noch. Und ein wichtiger Test ist wirklich dieser Fingerdrucktest. Wenn der Apfel richtig schön fest bleibt, dann ist er richtig frisch und knackig. Also anders kann es gar nicht sagen. Der darf eigentlich nicht nachgeben. Das kennen viele ja auch vom Fisch, wenn du einen frischen Fisch hast. Aber das klappt beim Apfel tatsächlich auch. Der sollte sich auch leicht vom Stiel lösen lassen. Das ist auch ganz wichtig. Wobei ein festsitzender Stiel ein Zeichen für einen noch nicht so reifen Apfel ist. Also das muss man auch beachten. Also wenn der Stiel gar nicht weggeht zum Beispiel, dann kannst du sagen, okay, lass ihn lieber noch ein bisschen. Einfach noch ein bisschen lagern und ein bisschen in die Sonne legen und reifen lassen und dann hast du wirklich, aber lieber so einen Apfel kaufen, wie wenn er schon drüber ist, weil das ist echt schade. Ja, also haben wir als erstes wirklich den äußeren Eindruck. Ja, dann gibt's noch den Geruchstest. Ich finde, Äpfel müssen einfach nach Apfel riechen, ja. Der verströmt so einen richtig angenehmen, süßen Duft. Sogar die, wo nicht so süß sind, also auch so ein Granny Smith. Ich weiß, davon bist du jetzt von den Fakten her, ist der nicht der gesündeste, aber in der Küche ist der auch wichtig, ja, weil er einfach so eine schöne fruchtige, säurige Note hat.
Weil er halt für viele irgendwie so einen typischen Apfel schmeckt. Das schmeckt fast für mich wie so eine eigene Frucht, wie so eine Apfelringe in der Frucht.
Ja, genau. Aber und du kannst auch so denken, wenn du den Apfel so ein bisschen riechst, ja, so einen richtig schönen Apfelduft, dann ist er eigentlich perfekt. Dann hast du diesen perfekten Apfel vor dir liegen, weil so schmeckt er meistens auch, ja. So, die Birne ist eigentlich ähnlich, ja. Glatte, feste, unbeschädigte Schale. Ganz wichtig, diese unbeschädigte Schale, weil gerade im Supermarkt, wenn jeder Zweite da drauf langen würde jetzt oder wenn irgendwelche, du weißt nicht, wie die gelagert sind, ja, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann auch der aromatische Duft, das hat die Birne extrem, finde ich. Also eine Birne riecht, finde ich, für mich noch ein bisschen intensiver wie ein Apfel. Also das habe ich so richtig in der Nase, wenn die richtig süß und dann weißt du schon, wie die schmeckt, finde ich, so ein bisschen. Ja, und unreife Birnen, wenn die wirklich noch so hart sind, das gibt's ja oft, ne, dass sie richtig
liebe
so...
Liebe ich.
Nee.
Liebe ich.
Jetzt hör auf.
Wenn eine Birne so knackig hart ist, also A, habe ich natürlich den Eindruck, dass sie viel weniger Fruchtzucker enthält, ne, so weniger, aber ich liebe
aber
es, wenn du fast die Zähne ausbeißt an der Birne, ist es für mich genau die richtige Birne.
Ah, das ist krass. Das habe ich bei der Mango.
Ja.
Bei der Mango mag ich das auch, aber bei der Birne mag ich echt die, wo richtig schön saftig ist und wo ich, ja, aber schau, so gehen die Geschmäcker auseinander. Das ist ja echt lustig, ne? Ja. Was haben wir noch bei der Birne? Es ist sehr ähnlich. Du siehst, man kann das wirklich auch mit dem Apfel hier vergleichen, wie ich die einkaufen sollte. Auch der Drucktest am Stiel. Also da kannst du nicht unten an der Birne, an dem dicken drücken, sondern eher oben, wo der Stiel sitzt. Da erkennst du es eher wie unten an dieser dicken Stelle. Ich glaube, da machen ganz viele den Fehler. Und da kannst du ganz leicht auf die Birne im Ansatz drücken. Bitte verdrückt jetzt nicht im Supermarkt alle Birnen und Äpfel. Also das wollen wir nicht. Also ich bin auch nicht die, wo jedes Obst anpackt und macht. Aber wenn man die in der Hand hat, man sieht ja auch schon so ein bisschen, ah, der Apfel ist schön, dann merkst du wirklich, ist sie einfach perfekt oder nicht. Auch wenn sie noch zu roh ist, sage ich mal, also unreif, nehmt sie mit, lasst sie ein bisschen daheim liegen. Also nicht immer alles wieder zurückpacken. Also das will ich auch mal noch ganz wichtig dazu sagen.
Ja, also das ist mir auch wichtig. Und zwar hat mir das der Janis Bauer hier vom Bauermarkt in Elsenfeld, erzählt mir das immer wieder, dass sie natürlich abends, dass viele Lebensmittel, gerade Obst, Gemüse, wahnsinnig oft angefasst wird und die Leute dann mit dem Daumen so reindrücken oder so mit einzelnen Fingern. Also ja, den Apfel in die ganze Hand nehmen, genau so wie andere Früchte, und dann so leicht mit der ganzen Hand prüft, wie ist der Reifegrad, wenn man sie jetzt wirklich in die Hand nehmen will. Und dann packt man den natürlich auch ein und nimmt nicht den nächsten in die Hand und so.
Und macht es wieder.
Weil das führt wirklich dazu, dass die irre viel am Abend wegschmeißen müssen. Also nur, weil wir so ein Cherry-Picking machen und dann
und Druckstellen
die
eben auch verursachen dadurch.
Ja, und Fäulnis und so weiter. Also da sind wir schon auch mitverantwortlich, obwohl es dann aufs Konto geht, punkto Food Waste von den Supermärkten. Also natürlich kann man, das mache ich ja auch, also mit bloßem Auge, ne, lose Ware ist immer so, finde ich super, aber dann kann man mit der ganzen Hand, legt man die Frucht rein und dann drückt man ganz leicht.
Leicht.
Pfirsich oder bei der Aprikose ist natürlich viel entscheidender, weil da viel schneller Druckstellen sind. Aber so kann man das auch bei dem Apfel machen.
Das stimmt wohl, ja. Und das Fruchtfleisch sollte nicht matschig sein. Also das ist schon wichtig, auch gerade, weil dann gärt sie einfach schon. Ja, dann ist sie kurz davor, wirklich zu verderben. Also das macht eigentlich dann keinen Sinn mehr, die einzukaufen, wenn die schon richtig matschig sind. Und wenn du jetzt so eine harte Birne hast, so wie du die gern hast, ja, und du hast die gekauft, oft werden sie nämlich im Supermarkt wirklich so verkauft, ja, richtig unreif, dann kannst du die daheim einfach nachreifen lassen mit dem Freund, dem Apfel nebendran. Und dann hast du nämlich genau das Gleiche wieder, hast du das Spiel, der Apfel, das Ethylen strömt aus, das Ganze wird ein bisschen schneller reif und dann hast du zwei perfekte nebeneinander sitzende Früchte. Ja, und dann gibt's noch die Farbe, auf die sind wir noch gar nicht so eingegangen, weil klar, man denkt, der Apfel, was du vorhin erzählt hast, dieser rote Superapfel, der von dem russischen, oh Gott, dass ich es nicht falsch sage.
Mit Schurin.
Ja, danke. Mhm. Das stellt man sich so vor, Schneewittchen weiß in diesem perfekten Apfel, aber so sieht natürlich nicht jeder Apfel aus und auch nicht die Farbe ist nur entscheidend über den Geschmack. Es gibt auch helle Sorten, es gibt auch welche, die wirklich nicht so aussehen, dass sie super lecker schmecken.
Ja,
also nicht
klar,
da täuschen lassen. Das ist ganz wichtig noch.
Nicht täuschen, sondern es ist einfach ein grundsätzliches Merkmal, dass in einem tiefroten Apfel mehr Polyphenol, also gesundheitsfördernde Stoffe drinstecken. Mit dem Geschmack ist es natürlich sowieso. Geschmäcker sind auch verschieden und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Also ich esse beispielsweise einen Boskop, einen roten Boskop, der echt richtig sauer ist, der im Moment auch noch so gar nicht richtig reif ist und der auch einen Moment noch braucht.
Ja.
Ich liebe das.
Ja, ja, genau.
So.
Das ist eben der Geschmack, was jeder anders findet. Ja. Manche mögen auch mehlige Äpfel, wo ich ganz schrecklich finde zum Beispiel. Also das ist wirklich für mich nur, okay, da backen wir jetzt noch draus oder so. Aber zum Rohessen ist das gar nichts für mich. Aber ist auch gut so, dass es so ist.
Na, aber das will ich noch mal kurz festhalten. Bei mir ging es um das Thema Gesundheit. Geschmack bist jetzt du.
Genau.
Also die Tests sind super. Am liebsten mache ich ja den Geschmackstest. Mm. Und bei so vielen verschiedenen Sorten von Äpfeln und Birnen wäre ich aber lange dabei, um die alle durchzuprobieren. Also alleine beim Wissel, da auf der Streuobstwiese, ich glaube, der hat an die 80 verschiedene Apfelsorten, die bei ihm da gedeihen. Welche Sorten gibt's eigentlich und wie unterscheiden sie sich? Nimmt man unterschiedliche Sorten für unterschiedliche Sachen, will ich jetzt von dir wissen.
Tja, du hast es echt schon schön gesagt und ich muss auch sagen, also ich kenne weit nicht alle Äpfelsorten und ich habe auch nicht alle probiert. Man kennt natürlich so die Standards oder jetzt auch hier von den Streuobstwiesen, aber es sind ja mehr als hunderte. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, wie viel. Es gibt Elster, Fuji, Gala, Granny Smith. Die Vielfalt umfasst süße, saure, aromatische Sorten und ja, jeder ist vom Geschmack, von der Farbe und auch, ja, wie du gesagt hast, vom Verwendungszweck einfach unterschiedlich. Ja. Alte Sorten wie Boskop und Gravensteiner sind oft robuster und besser für Allergiker geeignet. Das habe ich jetzt von dir gelernt. Und die modernen Sorten wie Canzi, Jazz, also da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele. Und ich finde die Namen so cool. Also das macht mich ein bisschen froh. Ja. Diese Namen finde ich richtig. Ich würde auch gerne einen Apfel haben.
Das ist so ein Marketing.
Ja, ich bin wirklich so ein Markenopfer so ein bisschen. Ich gebe es ja auch zu. Ich hatte das Thema gestern mit meiner Schwester. Da hat sie gelacht. Die ist genauso wie ich. Aber wäre doch cool.
Kann natürlich so ein Jakob Fischer nicht mithalten mit so einem Golden Delicious.
Ja, ich hätte gerne einen Antonina Müller Apfel. Das wäre cool.
Ja, sprich doch mal mit dem Herrn Wissel. Der macht dir bestimmt einen Apfel.
Oh, das würde ich ja super schön finden. Gut, wir kennen Elster, eine gelbrote Sorte, ne, mit süßlichem Geschmack. sehr aromatisch. Super gut, wenn man auch mal einen Chutney machen will. Das finde ich mal ganz schön. Da kannst du aber jetzt auch einen Granny Smith machen, wo du sagst, okay, du brauchst was ganz Saures. Wie der Granny Smith ist so der hauptsaure Apfel. Es gibt den Gala-Apfel, sehr beliebt. Den gibt es in jedem Supermarkt auch. Der ist rot, den kennt, glaube ich, jeder, hat einen süßen Geschmack. Und klar kannst du damit backen. Du kannst aber damit auch sagen, okay, ich mache jetzt karamellisierte Äpfel einfach auch zum Stück Fleisch oder zum Stück Leber. Also weißt du kannst das wirklich variieren. Du musst nicht nur einen Apfelkuchen damit backen und einen Apfelmus machen. Das sind wirklich so die zwei Sachen, wo jeder sagt, okay, ich mache halt einen Apfelkuchen oder einen Apfelmus. Ja, nein, man kann es wirklich auch einmachen. Man kann sagen, okay, ich mache mal einen Chutney oder ich lege die Äpfel einfach auch so ein oder einen Essig. Auch ganz spannend. Ja, man kann wieder zum Fermentieren, wo man ja auch...
Da muss ich einmal kurz rein, weil du sagst, Apfelkuchen. Für mich ist der allerleckerste Apfelkuchen. Allerleckerste. Ist also A mit Hefeteig und nicht mit so einem Mürbeteig oder so, sondern Hefeteig. Mm. Und dann mit einem Boskop.
Ja, das ist schon
obendrauf.
Sehr, sehr gut.
Einfach, das ist einfach von der Säure her und so. Also ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen.
Nein, aber da bist du...
noch was zu dem Boskop.
Ja, da kommen wir jetzt auch noch dazu.
Weil du sagst hier, backen, Kuchen, muss es also nicht unbedingt... der Gala sein.
Nee, muss nicht unbedingt. Also der Boskop ist ja auch eine alte, traditionelle Sorte, ja. Ist ja auch das, was du gesagt hast mit den Polyphenolen. Ist ein guter Apfel und der hat einfach eine perfekte Ausgewogenheit. Also in der Küche ist der wirklich, ja, man kann den nicht wegdenken, würde ich mal sagen, weil der ist einfach nicht zu süß, der ist nicht zu sauer. Also du kannst auch wirklich variieren mit dem Apfel und kannst sagen, okay, ich muss nicht nur ein Dessert damit machen. Nee, heute gibt's auch die Vorspeise dazu, ja.
Ich habe übrigens ein Kistchen oben.
Wie Boskop.
Hat er mir noch nicht gesagt. Habe ich von unserer Freundin Martina vom Luisenhof habe ich noch geerntet mit ihrem Papa und den habe ich mitgebracht und ich wünsche mir eigentlich insgeheim, dass du was Leckeres draus machst. Aber es steht und ja, muss ich dir nachher mitgeben.
Das machen wir bestimmt, auf jeden Fall.
Aber wenn ich jetzt den Pink Lady beispielsweise, ja, ist bei mir so ein bisschen der...
Magst du den?
Ich bin ja totaler Pazifist und so und friedlich, aber... Da kriege ich echt eine Krawatte irgendwie. Für mich ist es so ein überzüchteter...
Ist überzüchtet. Also da geht's ja wirklich bei Pink Lady, wenn ich dir das kurz... Also für mich ist das so, wenn ich da drin stehe, das ist so das Paradebeispiel. Ich will den nicht schlecht reden, der schmeckt auch
Vielen gut. Schmeckt der sehr gut.
Vielen, ich kenne ganz viele, der schmeckt gut, aber er ist halt wirklich... Der hat mit so einem richtigen, originalen Apfel, so wie er schmecken sollte, wenn ich ehrlich bin, gar nichts zu tun. Ja. Der ist einfach so... von der Norm, wo man sagt, okay, so stellt man sich einen Apfel vor vom Aussehen. Erstens, ja, die sehen alle gleich aus. Ich finde, wenn man so ein Päckchen, da sind ja meistens so 6 Stück drin, wenn man die kauft, die sind alle gleich. Also da gibt es keinen großen, keinen kleinen, nicht mit einer Delle, sondern die sind alle gleich.
Für mich so ein Schneewittchen-Apfel.
Ja, genau. Na? Ja, das stimmt, ja. Und so schmeckt er auch. Er hat auch eine Säure und eine Süße. Also der ist jetzt nicht schlecht, ich würde das nicht... Aber ich würde immer eine alte Sorte auch bevorzugen oder einfach auch mal was anderes ausprobieren, weil du kannst ja mal so ein Apfeltasting machen.
Das fand ich das Schöne eben auf der Streuobstwiese, weil da ist... Geschmack, das Gewissen ist irgendwie mit.
Ja.
Man sieht da die Bienchen da irgendwie rumtanzen, rumfliegen. Und es ist die geschmackliche Vielfalt. Da schmeckt jeder Apfel
anders.
Jedem Baum anders. Ja. Und zwar komplett, eigentlich fast wie eine andere Obstsorte.
Ja, genau. Das finde ich super spannend. Also drum, auf jeden Fall zu Hause, wenn ihr mal so 5, 6 Äpfel, schneidet die auf, legt es euch hin mit Schale, ganz wichtig. Und lasst es kurz liegen, so 10 Minuten, und dann esst ihr das. Bei Zimmertemperatur, bin gespannt, was er sagt.
Und dann seht ihr auch, welche Apfel das meiste Vitamin C in die meisten Antioxidantien enthält. Nämlich der am wenigsten schnell braun wird.
Ja.
Aber ich wollte dich nicht
unterbrechen. Nee, um Gottes Willen. Ich sage jetzt nur mal ganz kurz die verschiedenen Sorten. Man kann es jetzt ein bisschen so zusammenfassen. Diese Tafeläpfel, so wie Gala, Bearburn, Elster, sind die eigentlich die, wo man direkt isst. Ja? Wenn man die jetzt im Supermarkt kauft, die kannst du einfach nehmen und die sind zum direkten Verzehr geeignet. Dann haben wir ja dieses Backen-Kochen-Thema. Da sind die Boskop, also die alten Sorten wie Boskop, Gravensteiner, sehr gut, weil die behalten ihren Charakter. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass die sich nicht verfälschen. Manche Äpfel verlieren ja auch durch das Erhitzen dann den Geschmack und werden wirklich fad. Und das haben die alten Äpfel, alten Sorten, haben das nicht, ja. Und die Allergiker, das hast du vorhin ja schön erklärt. Und das finde ich echt super. Und das nehme ich auch mit nach Hause. Die alten Apfelsorten, da sie mehr Polyphenole enthalten sollen. Das war jetzt so ein bisschen die Zusammenfassung. Aber jetzt zu meiner Birne. Die bekanntesten Birnensorten sind ja, also ich glaube, die bekannteste ist die Williams Christ. Die kennt, glaube ich, jeder. Also ich glaube auch, jeder denkt, dass eine Birne eine Williams Christ ist. Eine süße Sommerbirne oder die Conference, die durch ihre lange Haltbarkeit und ihren süßsäuerlichen Geschmack ausgezeichnet ist. Dann gibt es beliebte Sorten wie die gute Luise. Das gefällt mir. Schau, die ist saftig, die ist süß, die gute Luise. Wie schön ist das denn?
Alten Namen.
alter Name, kann jeder aussprechen. Dann gibt es den Alexander Lukas, jetzt lache ich, weil da geht's weiter. Die ist sehr groß, gut und lagerfähig. Also die ist wirklich super für zu Hause. Wenn ich sage, okay, ich will mir da ein bisschen Bestand, der soll nicht nach einer Woche kaputt gehen, dann kauft der den Alexander Lukas. Ha, wie schön hört sich das denn an. Ja, und dann gibt's noch die besondere Birne. Und das ist für mich so in der Küche natürlich, ist die Nashi-Birne. Die wird auch Apfelbirne genannt. Und die kommt aus dem Japanischen und ist einfach super lecker. Ja, die hat gar nichts mit unserer deutschen Birne zu tun. Sieht auch ganz anders aus. Die ist wirklich eher, sieht die fast aus, finde ich, eher wie ein Apfel. Also die ist ein bisschen so gestauchter und hat einen ganz tollen Geschmack.
Übrigens ein Tipp, wenn man mal selber Apfelsaft macht, ist das eine super Kombination mit Nashi-Birnen. Haben wir auch gemacht, wir haben da auch selber quasi Most oder Saft gepresst. Also du kommst von so einem Blasebalg, fährt da, wird aufgepumpt mit Wasser und der drückt dann quasi die kleinen gehäckselten Äpfel gegen so ein Sieb und Netz und dann kommt eben der Saft raus. Und da haben wir auch Nashi-Birnen dazu und das schmeckt sensationell gut.
Ja, das glaube ich. Was auch gut ist beim Apfelsaft, Quitte. Oh, Quitte und Äpfel, die freuen sich auch über.
Das wäre sowieso noch eine Frage an dich.
Ja, vielleicht kommt es ja später
noch.
Wer weiß.
Okay, dann warte ich. Du weißt, was ich fragen will, ja?
Ich weiß, was du... Also, ich beende das Thema jetzt mal ganz kurz noch. Dann gibt's die Sorten, also die Butterbirnen gibt's da noch. Die sind eher sehr weich und saftig. Die sind die, wo du nicht so gern magst. Und dann gibt's noch die Muskatlerbirnen, die Birnen mit einem starken Muskatgeschmack. Das finde ich auch noch ganz interessant, weil die einfach ja so gezüchtet sind, dass die eben wirklich diesen Muskatgeschmack haben. Passen auch sehr gut zu Wild zum Beispiel. Ja, genau.
Da kriege ich richtig, also viele, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Art, wenn du in was Festes reinbeißt, und wenn du reinbeißt, dann wird's eigentlich schon flüssig.
Mhm. Kennst
du?
Genau.
Also diese Birnen, du erwartest was Festes und dann beißt du eigentlich in den Saft. Das ist, finde ich, ganz
Ich finde das gut. Schau, so ist es unterschiedlich.
Geschmäcker lässt du nicht streiten.
Das stimmt.
Also zur Lagerung habe ich ja vorhin schon was gesagt, Thema Ethylen und so weiter und mit anderen Lebensmitteln und wie man das auch nutzen kann. Das hast du ja eben wunderschön gesagt. Aber wie mache ich Äpfel und Birnen denn am besten haltbar?
Ja, da gibt's so einen ganz kleinen Trick und zwar, du kannst einfach die Äpfel, bevor du die lagerst, ja, dann schmeißt du die einfach in 50 Grad heißes Wasser, nimmst die wieder raus, lässt ein paar Minuten, kannst sie drin lassen. Ganz wichtig, nicht kochen. Das ist wirklich wichtig, weil da geht der Apfel natürlich kaputt. Ich will ihn ja wirklich noch ein paar Monate lagern und dann nehme ich ihn raus und muss ihn um die 8 Stunden mindestens an der Luft trocknen. Also er muss ganz, ganz, ganz trocken sein, weil sonst habe ich wieder das Gegenteilige und er wird eher faul und er wird wieder, also die Fäulnis wird bestärkt und das wollen wir natürlich nicht. Aber das ist wirklich so ein kleiner Tipp, wo man wirklich nur ein paar Monate rausholen kann. Das finde ich ganz spannend.
Und was kombinierst du dazu? Also wenn du jetzt Äpfel und Beeren in deiner Küche kombinierst, wie bereitest du die zu? Gibt es eine Zauberzutat, wo du sagst, oh, unterstützt das Apfelaroma?
Also klar, es gibt immer die ganz normalen Sachen. Was mache ich aus dem Apfel und der Birne? Es gibt natürlich Mousse, es gibt Kompott, Chutney, es gibt Saft, Chilis. Oh Gott, wir können da nicht auf. Marmelade. Dann, was ich ganz spannend fand, ist Apfeldicksaft. Das wissen ganz viele nicht, dass man den wirklich zum Süßen nehmen kann. Man kann den einreduzieren und kann sagen, okay, ich mache jetzt nicht meinen Agavendicksaft, den kauft man immer im Bio-Reformhaft. Nee, ich mache einfach den aus Apfel, das geht genauso. Also ich lasse ihn wirklich eindicken.
Spannend. Wie macht man den?
Das finde ich auch super spannend. Der wird eingekocht und dann wird er echt so lang einreduziert und gekocht, bis ich so einen ganz zähflüssigen, also nur der Apfel, du brauchst gar nichts dazu, ja, in Wasser eingekocht und dann lässt du den so lang kochen.
Schneide ich den vorher klein?
Also, du kannst am besten Apfelsaft nehmen, ja, du machst erst einen Apfelsaft, also wenn du den hast und dann lässt ihn einreduzieren. Ich kann auch mal kurz sagen, mit Apfelsaft, was ganz spannend ist, wenn du den einkochst, finde ich ganz gut, wenn du mit Quitte, ich hatte dir das schon vorhin erzählt, kannst du natürlich noch ein bisschen mit Melisse oder eigentlich sind der Geschmäcker wirklich auch verschieden, was jedem schmeckt. Ich mag die Quitte sehr, sehr gern. Die Nashi-Birne, wie du erzählt hast, stelle ich mir auch super gut vor dazu. Da ist es einfach wichtig, den Apfelsaft auch haltbar zu machen, bei 80 Grad mindestens, ja, wenn ich den einkoche. Und dann habe ich meinen Apfelsaft gut sterile Glasflaschen, auch ganz wichtig. Oder es gibt so, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das in der Most? Also ich bin jetzt kein Moster, wie nennt man das? Es gibt so Gefäße, so wie so Fässer, wo das dann auch wirklich reinkommt, aber die sind auch steril. Ja, und dann kannst du den Apfelsaft nehmen und sagen, okay, ich koche mir den auf dem Herd einfach ein, bis er eindickt, weil der Apfel hat natürlich viel Zucker und dieser Zucker wird dann einfach konzentriert und so habe ich meinen Apfeldicksaft.
Und dann nimmst du als Basis?
Den kannst du einfach nehmen statt Honig oder für deine Süßspeisen und kannst sagen, okay, ich brauche jetzt keinen Haushaltszucker, sondern ich nehme einfach den Zucker, den ich eh schon habe, aus der Fructose. Ja,
also Apfelsirup.
Apfelsirup, Dicksaft. Also egal, was ich süßen will. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel, ich mache einen Curry oder ich mache eine, kannst du auch mal probieren, in die Tomatensauce einfach ein bisschen Apfel mit rein. Passt super gut, ja. Die Kombination ist richtig, richtig lecker. Ja, dann gibt's noch getrocknete Äpfel, Birnen getrocknet. Tee kannst du draus machen. Also der wirklich sind der Fantasie überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Und was ganz gut zusammenpasst, ist Käse und Nuss und Birne ist so der Klassiker. Da muss ich immer lachen, weil die Oma von meinem Mann, die haut immer ein Walnussbrot mit Camembert und dann macht sie noch eine Birne drauf. Und das gibt's bei denen immer. Das hat mein Mann auch immer in der Kindheit gekriegt. Da lache ich immer, denke mir, welches Kind kriegt das? Aber das hat sie immer gemacht. Aber es passt auch einfach. Es ist einfach super lecker und passt einfach super zusammen.
Also ich habe, und das gigantisch, also hier aus dem Dorf gibt's die Wildkammer und da hole ich ab und zu bei der Ingrid und bei Rudi hole ich dann ein gutes Stück Wild und einen Hirschrücken und habe den gemacht und habe dann obendrauf Birnenscheiben klassiert. Ja. Also das passt auch super gut zusammen.
Ja, das stimmt.
Und dann habe ich so eine Preiselbeersahne.
Ja, das ist der Klassiker.
Aber wie klassierst du die richtig? Wie würdest du das machen? Und also welche Birne nehme ich?
Ja, gut. Da ist die Christ natürlich super lecker. Die hat ein volles Aroma und schmeckt so gut und ist auch von der Konsistenz perfekt. Zu matschig darf sie natürlich auch nicht sein, aber die Williams ist natürlich super dafür. Die pochiere ich. Ich mache mir einen Pochierfond, bedeutet Wasser. Wenn ich möchte, ein bisschen Zucker, musst du aber tatsächlich nicht, weil die Birne hat schon viel Zucker. Also ich würde ihn echt weglassen. Dann würde ich Piment dazugeben. Nelke passt sehr gut. Und dann würde ich das Ganze einmal aufkochen. Zimt vielleicht noch so ein Stück, so, das wäre auch noch gut. Und dann kommt die Birne da rein, nicht verkochen lassen, ganz wichtig. Und dann habe ich eine super leckere pochierte Birne, ganz einfach gemacht. Und ich kann auch Orangenzesten dazugeben. Also da kann ich wirklich, was mir schmeckt, mit reingeben und sagen, okay, das passt zu Wild.
Es wird dann aber pochiert und nicht pochiert. Glasiert, ne?
Ja, und danach kannst du, das sind dann wirklich die Gourmets, wo dann sagen, okay, die pochierte Birne wird am Schluss nochmal glasiert und das ganz schön in der Pfanne. Dann nehme ich dann meinen Apfeldicksaft, da passt sie perfekt. Und gib ein kleines Stück Butter dazu und glasier das in der Pfanne. Dann hast du die perfekte glasierte Birne oder den perfekten glasierten Apfel.
Boah, ich liebe das. Ja. Vielen Dank.
Ja, das geht wirklich gut. Also zum Wild ist es auch wirklich sensationell. Aber auch in der vegetarischen Küche, wenn du sagst, okay, du hast jetzt zum Beispiel Apfel, passt super gut mit Rettich. Das wissen viele gar nicht. Wenn du sagst, du machst ein Dressing aus Apfel und Rettich, ist in der asiatischen Küche gang und gäbe. Und das harmoniert so gut, die Schärfe einfach mit diesem Apfel. Rote Beete und Apfel, oh, einfach super lecker. Birne und Lauch, zum Beispiel, wenn du sagst, okay, du machst eine vegetarische Tarte, so eine Art Quiche, bäckst es, das passt so gut zusammen. Also da gibt's wirklich, also ohne Äpfel und Birnen wären wir echt sehr traurig in der Küche. Also du kannst den wirklich so vielseitig einsetzen, das glaubt man fast gar nicht.
Und wie kombinierst du rote Beete und Apfel?
Rote Beete und Apfel ist auch so ein super Klassiker. Da nimmst du dann noch den Rettich mit dazu, am besten den Meerrettich, so einen frischen Krähen. So im Ganzen, das gibt's bei uns immer an Ostern. Ah, oh, das ist so lecker. Dann hast du die Schärfe, das Erdige von der Rote Beete und noch einen Apfel. Dann kannst du zum Beispiel eine Suppe draus machen, eine Rote Beete-Suppe und machst eine Einlage aus der Rote Beete, aus den Stängeln noch dazu, mit Apfel, so ein bisschen angeschwitzt vielleicht, mit unserem Dicksaft nochmal, ein bisschen Sesam dazu. Dann hast du eine perfekte Suppe, wo jeder gut mag. Ja, schön, oder? So einfach, aber...
Ich muss es kurz erzählen. Ja. Ich habe gerade eine ganz fantastische Suppe gemacht. Und zwar mit dem bekannten Hähnchen von der Martina. Also ein Riesentrumpf. Sieht fast aus wie eine Pute.
Ja,
also
ist wirklich groß. Ist
Wahnsinn. Und das haben wir gerade gemacht, so wie du auch gesagt hast, ne, so pro Kilo eine Stunde beim Hähnchen in Backofen. Und ich habe aber drumherum um das Hähnchen habe ich Rüben, also ich habe gelbe Rüben, ich habe violette Rüben, ich habe rote Beete, ich habe Zwiebeln, rote Zwiebeln mit rein. Und dann habe ich aber auch von den Äpfeln ein paar mit rein. Und mit Olivenöl übergossen, nur gesalzen und so, also nicht viel mehr. Ja. Und dann habe ich zum Schluss, da entsteht ja quasi auch eine Brühe.
Ja, der Saft.
Und
ja.
Die Brühe habe ich püriert und das war
das muss so.
Eine großartige Suppe.
Echt, ja, das
auch mit dieser leichten Säure. Ja. Ich habe noch einen Schuss Limette mit rein, nicht fehlen darf. Aber das, also es war nicht eine Soße, es war eine Suppe.
Ja, das ist
großartig.
Glaube ich dir. Ist auch bei der Weihnachtsgans oder der Ente, da kommt ja immer in die Füllung auch so ein bisschen Apfel mit rein. Also ich schmeiße einfach wirklich ein Viertel, also ich viertel den Apfel, ganz mit rein und dann am Schluss wirklich...
Ganz in die Gans.
Ganz in die Gans oder in die Ente und am Schluss wirklich, wenn der fertig ist, der Braten, du nimmst den ganzen Ansatz und drückst es richtig durch ein Sieb. Und auch den Apfel, auch diese Süße, diese Säure gibt einen ganz tollen Geschmack. Und dann kannst du den Rest von diesem wirklich durchgepassierten Apfel, es ist ja wie ein Mousse, noch in deinen Rotkohl am Schluss und dann hast du ein perfektes Festessen.
Also seid mutig zu Hause, ja. Kombiniert mit Apfel und Birne, schmeckt nahezu alles besser.
Das stimmt auf jeden Fall.
So, jetzt haben wir nahezu alles geklärt, was Äpfel und Birnen so maximal gesund macht, welcher Apfel, wie er zu lagern ist und wie man das Leckerste draus macht.
Tja, jetzt ist es auch noch wichtig, dass man aus beiden Klassikern etwas Tolles macht und dafür haben wir wie immer unser Erfolgsrezept der Woche.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Heute wird's warm, fruchtig und richtig gesund mit unserem APAC, dem Antioxidantien Power Apfel Chutney. Klingt simpel, ist aber eine echte Gesundheitsbombe. Reich an Vitamin C, Ballaststoffen, sekundären Pflanzenstoffen, die euer Immunsystem pushen und die Zellen schützen. Und ganz ehrlich, so ein süß-säuerliches Chutney hat für mich auch was total Heimeliges. Fast wie ein kleiner Wellness-Moment im Glas.
Wir brauchen 3 tiefrote alte Äpfel.
Also beispielsweise ein Boskop, eine Rubinette oder ein roter Berlepsch.
Perfekt, dann brauchen wir 1 Teelöffel Zitronensaft.
Verhindert die Oxidation, verstärkt den Vitamin-C-Effekt.
Circa 1/2 Teelöffel Zimt.
Ich würde einen Ceylon-Zimt nehmen, hat weniger Kumarin. Zimt ist blutzuckerstabilisierend, also man braucht weniger Insulin, hat also einen positiven Beitrag, aber nimmt den Ceylon-Zimt bitte.
Wer mag, gern gehackte Walnüsse oder Mandeln.
Omega-3, Vitamin E, gesunde Fette.
Dann brauchen wir ein bisschen Apfelessig.
Es ist gut, weil auch wieder Insulin regulierend. Wir brauchen nicht so viel Insulin.
1 Teelöffel gewöhnlichen Haushaltszucker.
Optimiert die Fructoseaufnahme, erhöht die Bekömmlichkeit. Normaler Haushaltszucker, Saccharose, ist nämlich gut für die Bekömmlichkeit. Nimmt die Fructose huckepack, schleust die da schneller durch die Passagen und man bekommt weniger Probleme. Deshalb tut da der gewöhnliche Haushaltszucker ganz gut.
1 Stange Zitronengras.
Für den Geschmack.
1 Schalotte, E-Schalotte, um genau zu sein.
Was ist da eigentlich der Unterschied?
Es ist genau das Gleiche, aber in der Küche wird es E-Schalotte genannt.
Die E-Schalotte. Gibt es auch eine A-Schalotte?
Nee, gibt es nicht, nur die E und das kommt aus dem Französischen.
Ah. Mhm.
Auf jeden Fall, wir brauchen die Äpfel, die werden gewaschen, mit Schale, klein geschnitten, schöne Würfel. Also da darf man sich gerne ein bisschen Mühe geben. Die Schalotte, die E-Schalotte, auch fein schneiden. Zitronengras, ganz wichtig, anhauen, ja, die mag richtig gern gehauen werden. Halbieren, ganz fein schneiden, das bleibt drin, umso feiner, umso besser, weil sonst ist es ein bisschen zäh und man will das wirklich nicht so im Mund haben. Dann wird das Ganze angeschwitzt, den Apfel nicht, den lassen wir noch ein bisschen draußen, weil den wollen wir nur ganz langsam dämpfen und garen, das ist ganz wichtig. Die Schalotten, dann wird der Zucker mit reingegeben, bisschen karamellisiert, abgelöscht mit dem Apfelessig. Nase weg, ganz wichtig, weil sonst wird es ganz schön scharf in der Nase, wenn man über dem Topf bleibt. Dann kommt die Hälfte ungefähr des Apfels dazu. Einmal ein bisschen durchschwenken, Salz, Pfeffer, Zimt, wer möchte, was er will dazu. Und dann am Schluss nochmal die letzte Hälfte und dann bleibt der Biss und du hast einen super Chutney.
Und damit sind Äpfel und Birnen nicht nur maximal lecker, sondern auch maximal gesund.
Die sind nicht nur für uns gesund, sondern auch für andere Pflanzen. Für welche erfahrt ihr jetzt?
Foodhack der Woche. Schnell, smart und lecker.
Wusstet ihr, dass Äpfel nicht nur super für uns sind, sondern auch für Orchideen? Klingt verrückt, ist aber so. Wenn ihr eine Orchidee habt, die einfach nicht blühen will, legt einfach ein Stück Apfel daneben.
Das funktioniert, weil der Apfel beim Reifen das Gas Ethylen freisetzt. Und das wirkt wie bei einer natürlichen, ja, wir sagen, ein natürlicher Blütenbooster. Die Orchidee denkt dann, oh, jetzt ist aber die Zeit gekommen, jetzt öffne ich meine Knospen.
Aber Achtung, nicht zu lange liegen lassen, sonst habt ihr keinen Blütenbooster, sondern Schimmel auf der Fensterbank oder eine verblühte Orchidee. Also Apfelstückchen für 1-2 Tage dazu und dann wieder weg.
Wenn ihr also das nächste Mal beim Apfelessen den Strunk übrig habt, dann nicht gleich wegwerfen. Vielleicht freut sich eure Orchidee darüber.
Das nenne ich mal Nachhaltigkeit mit Stil, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden gesünder und die Wohnung sieht schöner aus. Was will man mehr?
Am liebsten all diese Infos aus unserer Folge nochmal als kurze Zusammenfassung, vielleicht sogar in Reimform, Achim.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Bei Is Ernährungswissen mit Biss wollen wir immer, dass ihr die Facts nicht nur hört, sondern auch wirklich mitnehmt. In den Alltag, an den Esstisch, auf den Markt. Und weil es sich mit ein bisschen Witz und Kreativität leichter einprägt, haben wir wieder ChatGPT gebeten, packt doch die wichtigsten Punkte aus dieser Folge in einen kleinen Reim.
Hier kommt unser Apfel- und Birnen-Know-how in Reimform.
An apple a day klingt alt, doch bleibt es schlau, voll Polyphenolen macht's der rote Apfel genau. Mit Schale gegessen macht's doppelt Sinn, ohne sie schrumpft das Gute um ein Drittel dahin.
Leg ihn ans Fenster, tank Licht ganz sacht, Antioxidantien rauf, Vitamin C wird zur Macht. Alte Sorten rocken oft allergiefrei, Bourbon und Co. mehr Power als Golden dabei.
Apfelessig vom Pasta-Date, nur ein Schluck nicht viel, stabiler Zucker, weniger Heißhunger als Ziel. Birnen, Darmhelden, mehr Ballaststoffe an Bord, Kalium, Kupfer, sanfter Zuckeranstieg, ein Wort.
Vergleichen erlaubt, nur lagern separat, Äpfel geben Ethylen, Birnen reifen zu zart. Kühl, dunkel, trocken, so bleiben sie frisch, gut gelagert können sie monatelang noch auf den Tisch.
Frisch erkennt man mit Nase und Druck, was glänzt, duftet, federt leicht, das ist der Glückslook. In der Küche harmonisiert Sellerie, Apfel, Birne und Blau, Walnuss dazu und Gorgonzola, wow.
Lifehack zum Schluss für Orchideenmagie, ein Apfelstück daneben, zack, Blütensymphonie. Und wenn's nach Wärme schreit, ganz unverkrampft, unser Power-Chutney mit Schale schonend gedampft. So, das war unsere Apfel- und Birnenfolge mit spannender Wissenschaft und natürlich mit unserem Erfolgsrezept der Woche. Einem Power-Chutney, das zeigt, wie viel gesunde Energie in den Früchten steckt. Die ganze Anleitung findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und nächste Woche geht's hier weiter mit einem neuen Thema, das ihr garantiert auch bei euch zu Hause in der Küche wiederfindet.
Abonniert uns, schreibt uns eure Fragen oder Feedback. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Is, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.